So wirst du eine Landebahn für Gottes Kraft. Und zwar eine Landebahn ist ja so, für ein Flugzeug braucht eine Landebahn, um zu landen. Gell? Also ein Flugzeug ist nicht einfach, das kommt nicht einfach so und es landet. Das ist nicht wie ein Hubschrauber oder so. Es braucht nicht nur einen Landeplatz, sondern eine Landebahn. Es braucht wie was, wo was landen kann, wo was starten kann. Und genauso ist auch so die Frage, auch sowas, wie werden wir so eine Landebahn für Gottes Kraft, wo Gottes Kraft einfach hier an diesem Ort und in deinem Leben, boom, wirklich ankommen kann und was bewegen kann und in Bewegung setzen kann. Und das wollen wir einfach anschauen heute. Es geht ums Thema Glaube. Und Glaube ist mega zentral. Wir sind eigentlich in einer Serie über Gebet und über Worship und sowas. Aber hier in dieser Predigt heute geht es ums Thema Glaube. Weil ich glaube, einmal Gebet kannst du nicht lernen durch die Predigt. Gebet lernst du nur durchs Tun. Okay? Also, du wirst nicht beten lernen, weil du letzte Woche von der Sarah eine saugute Predigt gehört hast. Apropos, das war natürlich eine ganz, ganz tolle Frau mit einem Hanswurst noch nebendran. Sowas vorhin, ja, also... Ja, das, jawohl. Du kannst nicht beten lernen, indem du darüber hörst, sondern indem du es tust. Das heißt, du lernst es in deiner Small Group, du lernst es, wenn du zur Visionszeit eine Stunde vor der Celebration kommst, wenn wir eine halbe Stunde lang beten, du lernst es, wenn du zur Gebets- und Fastenwoche kommst, dort lernen wir beten, indem wir es tun. Aber Glaube ist etwas, das tut auch Gott an uns und Glaube ist etwas, es bewegt sich auch wie in der Atmosphäre. Glaube ist etwas, du bist an einem Ort, wo Glaube ist und es macht was mit dir, es überträgt sich, es verändert dich. Und das wollen wir ein bisschen anschauen. Und zwar ist in Markus Kapitel 6, gibt es diese coole Geschichte von Jesus. Und zwar kam Jesus in seine Heimatstadt. Schauen wir kurz rein in Markus Kapitel 6, Abvers 1. Könnt ihr gerne eure Bibeln rausholen. Markus Kapitel 6, Abvers 1. Und dort heißt es: Jesus verließ diesen Teil des Landes und kehrte mit seinen Jüngern in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Am folgenden Sabbat begann er in der Synagoge zu lehren. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten: Wo hat er nur diese Weisheit her und die Macht, solche Wunder zu tun? Er ist doch nur ein Zimmermann, der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon. Auch seine Schwestern leben hier unter uns. So krass. Und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen: Ein Prophet wird überall verehrt, nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt, von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder tun bei ihnen. Und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie, Klammer auf, wahrscheinlich die geglaubt haben, Klammer zu. Und er wunderte sich über ihren Unglauben, heißt es in Vers 6. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und dieser Vers, der macht was mit mir, weil der ist für mich immer ein Satz, wenn ich an Kirche denke, denke ich so oft an diesen Satz, weil ich so sage, ich möchte niemals, dass sich Jesus bei uns wundern würde über unseren Unglauben. Dass Jesus hier, ich frage mich immer, was würde Jesus sagen, wenn er hier ist? Würde er sagen: Oh Mann, die haben mich halt so für selbstverständlich genommen. Da war gar kein Glaube da und darum konnte ich keine Wunder tun. Es ist so krass, dass Jesus, der Gott ist, keine Wunder tun konnte aufgrund ihres Unglaubens. Da war eine Atmosphäre von Unglauben. Sie haben ihn nicht geehrt, weil Jesus sagte, ein Prophet wird überall verehrt. Und er sagt so, und da war kein Glaube da. Er konnte aufgrund ihres Unglaubens keine Wunder tun. Und ich sage: Oh my goodness, kein Glaube, keine Ehre, es passieren auch keine Wunder. Es war eine Atmosphäre von Unglaube. Und weil man Jesus so für selbstverständlich genommen hat, das ist ja der, den kennen wir ja alle. Und ist das Problem, manchmal sind wir mit Jesus so vertraut, dass wir sehen so sehr Jesus seine Menschlichkeit, dass wir seine Göttlichkeit übersehen. So häufig sehen wir nur seine Menschlichkeit, dass wir seine Göttlichkeit übersehen. Und es ist so krass, weil zum Beispiel, das finde ich, jetzt nicht über die katholische Kirche zu judgen oder sowas, aber was ich echt ein Problem finde an der katholischen Kirche ist, Jesus wird nur dargestellt als hilfloses Baby oder als Hilfloser, der am Kreuz hängt. Und es färbt sich ab auf unser Gottesbild und dadurch haben wir auch nur ein Bild von Jesus als hilflos und verstehen nicht die Souveränität, die Größe Gottes und übersehen die Gottheit in Jesus. Und genau das ist passiert in der Heimatstadt von Jesus. Die waren alle vertraut mit ihm, die haben ihn alle gekannt, aber haben vercheckt, wer er ist. Es ist typische christliche Syndrom. Amen. Christlich aufwachsen, aber die Göttlichkeit, den Glauben nicht mehr zu haben, weil man denkt: Ja klar, die haben da schon 1000 Mal gebetet. Warum sollten wir jetzt schon wieder beten? Das ist immer noch nichts passiert. Es ist so, es ist kein Glaube da. Wir wissen nicht, wer dieser Jesus ist. Wir übersehen häufig den Gottfaktor. Wir übersehen Jesus. Glaube setzt die Kraft Gottes frei. Darum sagt er, ey, euer Glaube, aufgrund des Unglaubens konnte ich keine Wunder tun. Und mein Gebet ist so oft, ey, Jesus, bewahre uns davor, dass hier ein Ort des Unglaubens ist. Jesus, bewahre uns davor, dass diese Kirche ein Ort ist, wo du sagen würdest, oh, weil wegen ihres Unglaubens konnte ich keine Wunder tun. Hier ist ein Haus des Glaubens. Hier ist ICF Villingen, ICF Schwarzhalb-Bodensee ist ein Haus des Glaubens. Hier ist ein Haus des Glaubens. Und da wollen wir tiefer wachsen, das wollen wir anschauen. Jetzt schauen wir in eine andere Geschichte. Und zwar, alle, die ihre Bibel in einem Jahr lesen, sind jetzt auch so Richtung 4. Mose, Ende jetzt dann. Ich möchte uns da eine Geschichte mal anschauen, in 4. Mose, Kapitel 13. Und ich lese jetzt eine längere Textstelle vor. Schaltet nicht ab. Das Wort Gottes ist besser als mein Wort, okay? Das heißt, wir schauen hier jetzt, ich möchte hier den Text lesen. Es geht über zwei Kapitel, 4. Mose Kapitel 13, ab Vers 25. Dort heißt es, nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, also kurz die Backstory vielleicht noch kurz. Volk Israel kommt aus Ägypten raus. Gott führt sie spektakulär raus. Sie sind in der Wüste. Gott gibt die 10 Gebote. Sagt, ihr seid mein Volk. Ich bin euer Gott. Und das Volk sagt, ja, ja, du bist unser Gott. Wir sind dein Volk. Und sagt, ich habe euch ein Land verheißen. Dieses Land, das habe ich euch schon seit über 400 Jahren deinen Vorvätern schon verheißen. Das Land werdet ihr bekommen. Das werdet ihr einnehmen dürfen. Das ist euer Land. Klammer auf. Aus heutiger Israel ist es auch heute noch. Und dann sagt Gott zum Volk, okay, schickt 12 Kundschafter aus, schickt 12 Spione aus, die sollen schauen, wie das Land ist. Ja, sie sollen schauen, wie so die Beschaffenheit vom Land ist, ob die Leute dort stark oder schwach sind, ob es dort die Städte befestigt sind, ob das Land gut oder schlecht ist, ob es fruchtbar oder karg ist, ob es dort Bäume gibt. Und wisst ihr, wenn Gott ist so allmächtig, es ist nicht so, dass Gott nicht wusste, wie das Land aussieht. Also Gott hat die Kundschaft ausgeschickt, nicht weil Gott gesagt hat, ey, ich konnte euch befreien, ich bin allmächtig, aber du in das Land konnte ich nicht reingucken. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, wie es da aussieht. Kann ich mal ein paar Leute ausschicken, dass die mal sagen mir, wie es aussieht dort. Also, das ist nicht unser Gott, sondern Gott schickt, weil Gott möchte schauen, was sehen wir. Sehen wir das, was Gott sieht? Und dann sagt er, schick mal 12 Kundschafter aus, 12 Spione. Und das sind, das lesen wir dann hier. Das waren zwei davon, waren Josua und Kaleb. Und da heißt es dann eben, nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft die Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig oder alle Wokies haben dann auch Mandelmilch und Agavendicksaft. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen zuhören. Okay, ist ja auch gut. Ich meine, Mandelmilch kann man auch trinken. Ist ja keine Milch. Okay, also, doch die... Manchmal. Hör auf, David. Okay, also. Doch die Menschen, die dort lebten, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter haben wir dort gesehen. Krass. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Doch Kaleb, ein Doch ist so, okay, die sehen das, aber doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten. Lass uns sofort aufbrechen, jetzt sofort. Und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Die haben dasselbe Ding gesehen. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und jetzt fängt es an, in diesen Strudel, wo sie einsteigen. Es wird immer deprimierender. Ich so, okay, ich meine, ja, Milch und Honig, aber oh je, wer da alles wohnt, die sind stärker als wir. Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Sind es Deutsche? Okay. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Locker größer als der Jonas. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen vor wie jetzt Heuschrecken. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Vermutlich, weil man weiß es ja nicht. Aber wir vermuten mal das Schlimmste. Und dann Kapitel 14. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten. Apropos, das ist, was Volk Israel das Problem war, warum die dann Ehrenrunden drehen mussten. Sie murrten und klagten. Wir müssen als Deutsche echt aufhören zu denken, dass es gut ist, zu murren und zu klagen. Amen. Es ist die Volkskrankheit, die wir haben, zu murren und zu klagen. Es ist so spannend, wir kamen jetzt aus Amerika heim. Ich will nicht sagen, alles ist besser in Amerika, die haben ihre Probleme. Aber du kommst aus einer anderen Kultur und du merkst plötzlich, wie daneben unsere Kultur in manchen Sachen ist. Und auch dort siehst du, was da, dort auch daneben ist. Aber du fällst erstmal auf, wie weit weg von Gottes Herzschlag wir sind. Wie negativ, wie pessimistisch sowas. Du kannst 1000 gute Sachen haben und die eine schlechte und wir sehen das Schlechte. Sowas, ja, wir, okay, sie murrten und klagen und klagten. Wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ja, klar, natürlich. Ach, wären wir doch schon tot. Wird es immer noch schlimmer. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es dann nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Oh my goodness. Weil dann Religiosität will auch immer die falsche Führung holen, die nicht im Glauben laufen. Okay, da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelitischen Gemeinschaft zu Boden. Zwei der Spione, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben. Sie sagen so, Leute, jetzt mal kurz Klartext. Hallo, komm mal kurz klar. Das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Agavendicksaft und Mandelmilch fließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Murren und Klagen ist ein Auflehnen gegen Gott. Und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Die ganze Gemeinschaft wollte Josua und Kaleb steinigen, weil sie so positiv waren, weil sie so glaubensvoll waren. Doch da erschien allen Israeliten der Herr, die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. Und dann geht es weiter und dann räumt Gott ein bisschen auch mal auf und so. Und das ist so spannend. Diese ganze Geschichte können wir einfach alleine lesen. Und ich möchte uns ein paar Punkte hier hervorheben. Einmal Josua und Kaleb. Die waren voller Glaube, voller Hoffnung. Die zu den anderen Spione haben das ganze Volk angestiftet. Die waren mit Unglaube und Hoffnungslosigkeit. Mein erster Punkt, ich habe 4 Punkte. Mein erster Punkt ist, glaube nicht dem Wort von Menschen, sondern dem Wort Gottes. Glaube nicht dem Wort von Menschen, sondern dem Wort Gottes. Das Volk hat das Land nicht gesehen. Die hat diesen 10 bekloppten Kundschaftern geglaubt, die einfach Hoffnungslosigkeit und Unglaube gebracht haben. Haben denen geglaubt, und haben sich damit selber reinziehen lassen in Unglaube. Das ist die Kettenreaktion von Unglaube. Es kann sein, du hast selber noch nicht mal Unglaube, nur jemand anderes. Und es stiftet dich an. Es schafft dort eine falsche Atmosphäre von Unglaube. Und Josua und Kaleb, die haben geglaubt, die haben Wort Gottes geglaubt. Sie haben geglaubt, dass Gott gesagt hat schon, hey, Abraham, Isaac, Jakob, dieses Land habe ich euch anvertraut. Dieses Land gehört euch. Und die haben vertraut auf dem Wort Gottes, aber die Menschen haben dem nicht vertraut. Wisst ihr, Glaube heißt nicht nur zu glauben, dass Gott tun kann, sondern dass Gott tun wird. Glaube ist nicht nur zu glauben, dass Gott tun kann, sondern dass Gott tun wird. Wir denken häufig, Glaube heißt, ja gut, ja, ich glaube doch schon, dass Gott tun kann. Ich glaube schon, dass Gott dort Durchbruch bringen kann. Ich glaube schon, dass Gott vielleicht Heilung bringen kann, vielleicht. Aber jetzt gerade denke ich erstmal negativ. Jetzt gehe ich erstmal ohne Hoffnung ran. Aber zu glauben heißt damit zu rechnen. Zu glauben heißt erstaunt zu sein, wenn es nicht passiert. Zu glauben heißt, Wisst ihr, Glaube heißt es, aus Römer 10, Vers 17 heißt es, Glaube kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Wir müssen unser Wort kennen. Josua und Kaleb, die wussten, was Gott versprochen hat. Und darum wussten sie, worauf sie sich stellen konnten. Dieses Land hat Gott uns gegeben. Er wird für uns kämpfen. Er geht mit uns vor. Wir müssen unsere Bibel kennen. Wir müssen das Wort Gottes kennen. Es ist nicht eine Option. Es ist so häufig die Option, dass wir als Christen die Bibel kennen. Es ist keine Option, die Bibel zu lesen. Hey, und es ist so, wir sagen oft, ja Gott, du bist das Wichtigste, du bist eine Priorität und so weiter. Guck mal deine Screentime an auf dem Handy. Okay? Guck mal deine Screentime an. 3 Kapitel am Tag in der Bibel zu lesen, geht ungefähr 20 Minuten. Dann hast du die Bibel in einem Jahr durch. Wenn du mehr als 20 Minuten Screentime auf deinem Handy hast am Tag, dann hast du die Prioritätsverschiebung, wenn du die Bibel nicht liest. Also wenn du Screentime hast, aber die Bibel nicht liest, ist es schon die Frage, wo ist unsere Prio? Und es ist nur ein Beispiel, sowas wir sagen, die Frage ist schon sowas, wie wichtig ist es, das Wort Gottes zu kennen? Ich lese gerade, keine Ahnung, zu wie vielen Mal, jetzt hier 4. Mose, 5. Mose, irgendwann, ich kann gar nicht mehr anstreichen, weil alles bunt ist. Darum habe ich jetzt die englische Bibel jetzt mal dieses Jahr probiert und es ist super, mal mit einer neuen Bibel zu starten. Aber wisst ihr, dir fallen jedes Mal neue Dinge auf, ist jedes Mal lebendig. Die Predigt heute, die ist eigentlich nur entstanden, eigentlich wollte ich was anderes, eigentlich wollte ich über Worship predigen. Hatte dann irgendwie über diesen Text gestolpert und so, ich muss darüber predigen jetzt. Weil Gott spricht durch sein Wort, es macht was mit uns, es transformiert uns. Glaube kommt aus dem Wort, wir müssen das Wort Gottes kennen. Zweitens, also glaube nicht dem Wort von Menschen, glaube dem Wort Gottes. Zweitens, Hoffnung ist der Boden, auf dem Glaube wächst. Okay. Und alle sind ein bisschen verwirrt von meiner kratzigen Stimme, gell? Ist irgendwie nice. Oh, nee, bringt auch nichts. Wasser bringt auch nichts. Dann wird es so, ist aber schlechter. Alles gut. Zweitens, Hoffnung ist der Boden, auf dem Glaube wächst. Ich habe gerade die Hoffnung, dass meine Stimme durchhält für die Predigt. Das ist super. Also, Hoffnung ist der Boden, auf dem Glaube wächst. Und zwar, das Volk glaubte den hoffnungslosen Kundschaftern und hat damit allen Glaube zerstört und das Volk selber wurde hoffnungslos. Josua und Kaleb, die hatten Hoffnung. Die hatten Hoffnung. Die haben gesehen, ey, wow, Hoffnung heißt nichts anderes, als die Zukunft positiv zu sehen. Also Hoffnung, eigentlich in anderen Worten, ist einfach, die Zukunft positiv zu sehen. Hoffnung heißt, morgen sieht besser aus als gestern. Das ist Hoffnung. Hoffnung heißt, ich habe eine Perspektive auf, wow, Gott ist dabei. Ich kalkuliere einen Gottfaktor in meine Zukunft ein. Das ist Hoffnung. Und in Hebräer 11, Vers 1 heißt es, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man sieht, existiert. Was man nicht sieht, existiert. Das heißt, Hoffnung ist der Boden, auf dem Glaube wächst. Ohne Hoffnung wird kein Glaube kommen. Ich brauche Hoffnung, ich brauche eine positive Perspektive. Und wenn ich darauf vertraue, wenn ich sehe, dass mein Gott drin, da entsteht Glaube, das ist Glaube. Okay? Und Hoffnung ist darum so zentral. Wir sind eine Kirche von Hoffnung. Wir sind hier ein Haus von Hoffnung. Wenn du hier durch diese Türe läufst, schalten wir deinen Hoffnungsschalter an. Dann ist erstmal, diese Welt, die ist sowas von hoffnungslos. Wir hören den ganzen Tag, hören wir hoffnungslose Stimmen. Du bist vielleicht hergekommen mit Hoffnungslosigkeit. Du schaust dein Leben an. Und du lebst mit der hoffnungslosen Stimme deines Vaters in deinem Ohr. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt und dieser Missbrauch, der klingt dir nach und du hast Hoffnung verloren, dass du jemals davon wieder geheilt werden kannst, emotional. Vielleicht hast du eine riesige Verletzung erlebt mit irgendeinem Partner und wurdest dort so verletzt und hast verloren die Hoffnung, dass irgendwas wieder daraus werden kann. Es kann sein, du hast die Hoffnung verloren, weil dein Ehepartner irgendwie, du hast die Hoffnung verloren vielleicht für deine Ehe. Du hast die Hoffnung verloren vielleicht für deine Kinder. Warum? Weil wir glauben Stimmen von außen und nicht der Stimme unseres Vaters. Hoffnungslosigkeit, wenn wir Stimmen um uns herum mehr glauben als der Stimme Gottes. Die Yael, wir haben diese Woche das dritte Mal ihren vierten Geburtstag gefeiert. Die hatte in Amerika Geburtstag, die wurde 4 Jahre alt und wir haben dort gefeiert und nochmal gefeiert und haben wir hier gefeiert und nochmal gefeiert und war super. Und wisst ihr, mit Geburtstag ist meine Tochter, die weiß ganz genau, Geburtstag, ich habe Geburtstag, die ist, hat Hoffnung für ihren Geburtstag, dass sie dort Geschenke kriegt, dass sie dort gefeiert wird, dass es Kuchen gibt. Warum? Weil sie dem Wort ihres Vaters glaubt. Ja? Hoffnung kommt, wenn sie weiß, ihr Papa meint es gut mit ihr. Es gibt Kinder, die werden nicht geliebt. Die schauen nicht positiv auf ihren Geburtstag hin. Die denken nicht positiv über die Zukunft, weil Hoffnungslosigkeit ins Leben reinkam. Und wir sind hier ein Ort, wo Hoffnung kommt. Und so viele Menschen haben die Hoffnung verloren. Vielleicht hast du, glaubst du der Stimme, hast du eine Hoffnung verloren über deine Gesundheit, weil die Stimme von Ärzten folgende Dinge über dein Leben gesagt haben. Was wäre, wenn wir festhalten am Wort Gottes und sagen, Gott, ich habe Hoffnung. Ich habe eine Perspektive auf die Zukunft, die dich einkalkuliert, die mit dir rechnet. Und wisst ihr, Hoffnung und Glaube ist nicht immer rational. Die Stimme von Menschen ist rational, die Stimme Gottes ist irrational. Weil Gott ist einfach darüber. Gott steht darüber. Und darum ist es so wichtig, darum denken auch manchmal Leute, was ist denn hier los? Warum sind die Leute so positiv? Warum sind die so begeistert? Weil hier ein Hoffnungsschalter angeht. Weil du kommst hier rein, wir glauben hier an unseren Gott. Ich höre echt viel zu wenige Amens und ich sehe viel zu wenige von denen hier. Sowas, ja? Wir sind hier ein Ort, wo wir glauben, dass unser Gott für uns ist. Wir sind ja nicht wie das Volk mit den 10 Kundschaften, die immer nur Bad News haben, sondern wo wir sagen, wow, Gott, du meinst es gut mit uns. Du hast Dinge verheißen, du hast gesagt, wenn wir in deinem Namen etwas beten dürfen, wird es passieren. Das heißt nicht, dass, und wir lassen auf die Hoffnung zu stehen, weil ich es nicht sofort gesehen habe. Wir denken, ja, okay, ich habe es ja nicht gesehen, darum bin ich jetzt off. Nein, es ist so wichtig, dass wir dranbleiben, weiter glauben, weiter beten, weiter hoffen. Und darum, wir sind ein Haus von Hoffnung. Wir sind ein Haus von Glaube. Und wisst ihr, das Christensyndrom ist, wir haben es nicht gern mit Hoffnung. Wir haben es nicht gern positiv. Das nennt man Religiosität. Nicht mehr einzukalkulieren, dass unser Gott gut ist. Das ist das, was Jesus in seiner Heimatstadt erlebt hat. Einfach Gott als selbstverständlich zu nehmen. Ja, das ist ja nur Jesus. Das ist ja nur Jesus. Ich meine, ist ein netter Typ, hat eine tolle Familie, alles schön gut, aber das Wirken Gottes? Was? Das ist, wisst ihr, darum haben wir hier auch eine Art von positiv, von hoffnungsvoll zu sein. Darum in unserem Worship ist Begeisterung da. Weil Begeisterung kommt daraus, dass wir wissen, Gott, du bist gut. Wenn du für mich bist, wer kann gegen mich sein? Das ist die Perspektive, wenn wir Gott anbeten, ist so, Gott, du bist für mich. Wow, Gott, das ist, ich bete dich an, ich mache dich groß, ich erhebe dich, ich erwarte damit, dass heute Durchbruch kommt. Ich erwarte, dass mein Leben transformiert wird. Du hast mein Leben schon verändert und du wirst es immer noch tun. So, das hat was zu tun mit einer Perspektive von Hoffnung, von Glaube. Das ist Glaube, das ist ein Ort von Glaube. Und soll ich dir was sagen, wenn du denkst, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. Es ist völlig okay. Dann wirst du es hier hassen. Du wirst es nicht mögen an diesem Ort, wenn es positiv ist und eine Hoffnung ist. Wir sind ein Haus von Hoffnung, wir sind ein Haus von Glaube. Es gibt genug Kirchen, die keine Hoffnung und kein Glaube predigen. Die freuen sich über dich. Ja, wenn du kommst. Weil Kirchen gucken nur, Hauptsache ich gewinne Menschen. Hauptsache ich kriege Zahlen. Uns geht es nicht um Zahlen, uns geht es darum, wir wollen den Himmel auf diese Erde bringen. Ja, wir wollen nicht... Wir wollen schauen, dass dieser Himmel auf diese Erde ist. Wir wollen schauen, dass die Atmosphäre, die im Himmel ist, hier ist. Und es ist so spannend, Jesus wird eingeladen zu Jairus. Jairus, da ist die Tochter gestorben. Und er kommt dort an und alle sind am Heulen. Und Jesus sagt, ja, hey, alles gut, die ist nicht tot, die schläft nur. Und alle lachen ihn aus. Und was Jesus dort macht ist, wir lesen es, ja, und er schickte sie alle raus. Jesus war pisst wie die Sau. Jesus hat gesagt, Alter, diese Kultur von Unglaube, die hasse ich sowas von. Geht raus. Er sagt, geht raus. Heult da draußen weiter, was auch immer. Aber hier ist ein Ort von Glaube. Hier passiert Heilung, hier passiert Durchbruch, hier passiert, hier kommt Leben. Und es ist so spannend, Jesus ist nicht nur so da, wir haben oft das Bild von Jesus als diese kleine, süße Hippie-Jesus, der mit Birkenstock und eben Agavendicksaft und Mandelmilch rumwatschelt und ein bisschen lange Härchen, Lipgloss hat und nur einen auf Peace macht. Jesus ist sowas von allmächtig. Jesus ist sowas von wuchtig. Jesus hat sowas von, Jesus dreht ganze Orte rum. Wenn Jesus im Raum ist, das kannst du nicht leugnen, das ist einfach Power. Hoffnung ist der Boden, auf dem Glaube wächst. Leute, wenn wir keine Hoffnung haben, dann wird auch kein Glaube kommen. Wenn ich keine Hoffnung habe, wird kein Glaube kommen. Ich kann nicht sagen, oh Gott, schenk mir mehr Glaube und keine Hoffnung zu haben. Darum haben wir einen Wert bei uns, begeistert. Weil wir sind begeistert. Ich schaue in die Zukunft, ich schaue hin und sage, ich denke positiv. Ich habe eine Perspektive mit Hoffnung. Und diese Hoffnung, daran festzuhalten, bringt Glaube. Und es ist Glaube. Und alles ist möglich dem, der glaubt, sagt Jesus. Und ehrlich gesagt, dem möchte ich glauben. Drittens, du bekommst, was du glaubst. Du bekommst, was du glaubst. Okay, Israel hat den 10 Kundschaftern geglaubt. Und die haben, sag ich mal, negativ berichtet, haben dem geglaubt. Und was dann passiert ist, ich könnte die Stelle weiterlesen, 4. Mose 14, dass Gott sagt, wegen eures Unglaubens, weil ihr gemurrt habt, weil ihr so negativ gedacht habt, weil ihr mich eigentlich damit verhöhnt habt mit eurem Unglauben, werdet ihr für jeden Tag, für jeden dieser 40 Tage, wo ihr in der Wüste lauft, 40 Tagen, wo ihr das Land ausgekundschaftet habt, werdet ihr ein Jahr in der Wüste verbringen. Die waren gerade dort, die hätten nur noch so einen Schritt reinmachen müssen und einziehen in dieses Land. Und er sagt, wegen dem werde ich jetzt 40 Jahre dort bleiben und keiner von euch wird das Land sehen, außer Josua und Kaleb. Das heißt, alle haben bekommen, was sie geglaubt haben. Die 10 Kundschafter und das Volk haben bekommen, was sie geglaubt haben. Wir werden es nie sehen, wir werden es nie schaffen. Genau, sie haben es nicht geschafft. Die zwei, die es geglaubt haben, die haben es gesehen, die haben es geschafft. Wisst ihr, das ist was mit was für Gott. Es ist so spannend, Markus 10, gib mir noch eine andere Geschichte kurz. Markus 10, komm, das machen wir noch schnell, ist nämlich gut. Markus 10. Okay, Markus 10. Da ist der blinde Bartimäus. Blinde Bartimäus, wir lesen kurz die Geschichte. Markus 10, Abvers 46. So erreichten sie Jericho. Auch noch witzig, weil Jericho war die erste Stadt, die dann das Volk Israel eingenommen hat. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sei still, fuhren ihn die Leute an. Aber er schrie noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Wisst ihr, das ist manchmal was? Glaube und Hoffnung ist manchmal einfach wild und hungrig. Das heißt einfach, alle wollen mich gerade stillkriegen, aber ich habe Hoffnung. Ich habe Glaube. Ich sage, ich lasse mich davon nicht stilllegen, weil die sagen, sei still. Glaube heißt, das ganze Volk wollte Josua und Kaleb steinigen. Sie haben trotzdem festgehalten am Wort Gottes. Und dann, als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll herkommen. Weil Jesus liebt es, wenn Leute wild und hungrig sind. Jesus liebt es, wenn Leute Glauben haben. Da riefen sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimäus, er hieß so, weil er hat einen riesen Bart, warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Er ging natürlich erst in die falsche Richtung, weil er ja gar nicht, konnte nicht sehen. Und dann kam er doch zu ihm. Okay, steht nicht drin. Was soll ich für dich tun? Fragte Jesus. Diese Situation ist so dumm. Oder er kommt, der blinde Bartimäus, zu Jesus. Hey, Jesus. Und Jesus fragt, hey, was soll ich tun? Und Jünger, Petrus. Also, hey, Jesus, sag mal, bist du, wie blöd. Das kannst du doch nicht machen. Du siehst doch, dass der blind ist. Was denkst du, was der will? Die Fußpflege. Oder? Keine Ahnung, ich sehe gar nicht. Diese Frage ist so krass, weil Jesus fragt, was kann ich für dich tun? Und es ist nicht, weil es Jesus nicht wusste, so genau dasselbe, was Gott auch. Er wollte sehen, ist da Glaube drin, was er möchte. Und Bartimäus sagt dann, Rabuni, ich möchte sehen. Und er sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Wie krass ist das? Jesus, wisst ihr, Jesus begegnet nicht nur dem Bedürfnis von den Menschen. Wir denken manchmal, Jesus als Hippie-Jesus, der begegnet ja den Bedürfnissen von allen Menschen. Nein, der begegnet Glauben. Wir sehen auch bei der blutflüssigen Frau das Massen und sagt, wer hat mich gerade angefasst? Und die sagen, alle haben dich angefasst, Mann. Nee, eine hat mich mit Glauben angefasst. Die wurde geheilt. Die Frage ist nicht nur, was brauchst du, sondern hast du Glaube dafür? Was willst du? Jesus fragt, was willst du? Die Frage ist, formulieren wir unsere Dinge? Ja, ich muss doch gar nicht für beten. Jesus weiß doch, was in meinem Herz ist. Doch, wir sollen beten. Okay, du bekommst, was du glaubst, ist mein Punkt hier. Jesus konnte in seinem Heimatstadt Nazareth keine Wunder tun, aufgrund des kollektiven Unglaubens, aufgrund der Atmosphäre des Unglaubens. Und jetzt mein vierter Punkt ist, eine Atmosphäre des Glaubens ist die Landebahn für Gottes Kraft. Eine Atmosphäre des Glaubens ist die Landebahn für Gottes Kraft. Das Volk wollte Josua und Kaleb steinigen. Wie dumm, Alter. Und einen anderen Anführer suchen, um wieder zurückzulaufen. Super Idee. Wir lachen da manchmal drüber, denken so, ey, aber oft ist die Kirche genau gleich unterwegs. Was, der möchte Glauben bringen? Was, der möchte, dass ich aus... Der sagt, dass ich ausbrechen kann aus meinen Mustern? Der glaubt wirklich noch für Heilung? Der glaubt noch, dass wirklich was geschiftet werden kann? Lass uns den steinigen. Vielleicht sitzen sogar gerade ein paar hier und die wollen gerade mich steinigen, weil ich so predige. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht nur Motiv. Das ist ja auch, das ist krass, weil wir denken, es ist keine Motivationspredigt hier. Wir können jetzt leicht hinkippen und sagen, gut, ist einfach so ein Motivational Speaker, Motivational Speech, können wir auch alles machen ohne Jesus. Nee. Es ist einmal, Jesus ist der Prediger. Und was von ihm kommt, ja, natürlich motiviert es, weil es mit Hoffnung ist. Aber es ist ein großer Unterschied zu einer Motivationsrede. Weil es ist die Frage, es ist eine Glaubensrede. Wir brauchen Glaube. Eine Atmosphäre des Unglaubens ist die Landebahn für Gottes Kraft. Es ist so, Jesus sagt, ich konnte doch keine Wunder tun, weil es war unglaublich, ich musste wieder gehen. Aber die Frage ist, kann Gott in deinem Leben Wunder tun? Bist du eine Landebahn für Gottes Kraft? Ist dort Glaube da? Ist eine Atmosphäre von Glaube? Und wisst ihr, wir sind eine Kirche mit einer Kultur von Glaube. Mit einer Kultur, mit einer Glaubensmentalität. Wir glauben, nichts ist unmöglich. Darum, wir haben damals war Corona so ein bisschen da, oder? Und dann haben wir 3 Gemeinden gegründet, Anfang 2020. Und als ich dann andere Pastoren in anderen Städten geschrieben habe, sowas, wir werden jetzt bald so eine Gemeindegründung angehen und so, kam immer wieder als Rückmeldung, habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun? Außerdem wird das auch eh nicht funktionieren in Corona. Und das Ding ist so, wie oft Leute schon hier gesagt haben, das wird doch eh nicht funktionieren, da wird doch eh nichts passieren. Sowas. Die Frage ist, wir wollen uns nicht runterreißen lassen vom Unglauben, sondern wir sind ein Haus von Glaube. Ich bin immer abhängig davon, vom Glaube. Ich bin in allem in meinem Leben bin ich abhängig vom Wirken Gottes. Wir sind abhängig davon. Du kannst kein Christ sein, ohne abhängig zu sein von Gottes Wirken. Christ zu sein heißt nicht einfach nur ein guter Mensch zu sein, ein paar Dinge gut zu machen. Die Woche, ich war ein bisschen sauer, ich habe gesehen, es wurde auf Tagesschau, glaube ich, war das. Die haben gepostet eine Umfrage von der katholischen evangelischen Kirche über was macht es aus, ein Christ zu sein. Da waren solche Dinge, lebt als guter Mensch, ist mit anderen Christen in Gemeinschaft, solche Themen. Was nicht die Frage war, hast du eine persönliche Beziehung mit Jesus? Ja, Amen. Und so, ich sitze dort und so, ich könnte dort gar nichts ankreuzen, weil die Antwort ist nicht drin, was es heißt, Christ zu sein. Ja. Das beschreibt den Gesundheitszustand der christlichen Kirche in Deutschland. Ja. Das heißt, wir brauchen einen Ort von Glaube. Es ist ein Glaube, wir werden gerettet durch Glaube, nicht durch Gutes tun. Wir waren in San Diego, super schön, sunny San Diego. Ich bin immer ein bisschen im Kulturschock, wieder zurückzukommen nach Deutschland. Ich liebe warme Temperaturen, ich mag schöne Pflanzen, die nicht deutsch sind und so weiter, ja. Und wir haben zum Beispiel in so einem Haus dort, hatten wir im Garten einen Orangenbaum. Ich finde es so cool. Und ihr wisst ja alle, ich bin extrem leidenschaftlicher Gärtner und auch sehr, sehr erfolgreicher Gärtner. Aber eine Sache weiß ich und habe ich auch gelernt durch ein paar Erfahrungen. Es braucht nicht nur einen guten Samen und einen guten Boden, es braucht auch die richtige Atmosphäre. Ich kann jetzt nicht heimkommen, darum, ich liebe Palmen. Darum habe ich mich jetzt schlau gemacht, es gibt eine chinesische Hanfpalme. Die hält bis minus 10 Grad aus, die habe ich bei uns jetzt, die habe ich gekauft, dass ich eine Palme habe. Aber das Problem ist, die muss ich trotzdem manchmal reinholen, weil es geht auch unter minus 10 Grad bei uns manchmal. Ja? Aber es wachsen nicht die normalen Palmen bei uns einfach nur, weil wir haben hier nicht die Atmosphäre, der Same und der Boden kann so perfekt sein, wie er will. Es braucht die richtige Kultur, es braucht die richtige Temperatur, die richtige Luftfeuchtigkeit, die richtige whatever, Regenhäufigkeit, es braucht solche Themen. Die Kultur ist so wichtig. Und so brauchen wir auch, nicht nur in unserem Glauben, nicht nur Same und den Boden, es braucht die richtige Atmosphäre, dass Dinge aufgehen dürfen. Und das ist die Kirche. Kirche ist ein Ort, wo eine Kultur, wo eine Atmosphäre ist von Glaube. Und unser Ziel ist in dieser Kirche, dass wir hier eine Atmosphäre des Himmels haben. Dass die Atmosphäre, die wir im Himmel haben, hier auf dieser Erde haben. Und du denkst, ja, das ist doch weit weg. Ja, und es ist wieder was mit Hoffnung und mit Glaube zu predigen, zu sagen. Wir wollen nicht immer, weil wir sind immer in der Versuchung, immer nur zu analysieren, was alles nicht ist. Wir sprechen im Glauben die Identität und was ist. Du kannst deinem Kind immer sagen, was es nicht ist, was es schlecht macht. Oder du kannst deinem Kind zusprechen, was es ist, wie es schön ist, wie es toll spielt, wie es toll. Sodass wenn du immer sagst, wenn ich mit dem Joa spiele ich immer wieder Basketball, ich kann ihm sagen, Alter, du bist so ein Pisser, du kannst doch nicht mal einen Dreier spielen. Sodass, ja, kriegst ein paar, du kannst doch nicht mal richtig dribbeln. Oder ich ermutige ihn und sag ihm, was er alles kann, was ich in ihm sehe, sprich Glauben in sein Leben rein. Oder? Ich ermutige ihn dort, wo er steht. Warum gehen wir häufig mit anderen Themen immer so rum, dass wir die negativen Dinge aussprechen wollen? Das ist typisch das Volk Israel. Das ist typisch deutsch. Also nicht typisch Königreich. Das Königreich Gottes ist anders. Königreich Gottes spricht mit Hoffnung. Und darum auch in diesem Ort hier, in dieser Kirche hier, auch wenn es typisch deutsch und typisch christlich deutsch ist, wir wollen hier nicht Hoffnungslosigkeit und Unglaube reinsprechen. Und wir sprechen mit Glaube, wir sprechen mit Hoffnung und ich warte darin, dass unsere Leben wirklich verändert werden durch die Kraft Gottes. Ich möchte uns noch zum Abschluss das Bild zeigen hier vom Thermostat. Schon vom Thermostat gehört? Siehe Thermostat und Thermometer. Also ein Thermometer steckst du dir, wenn du Fieber hast, im Popo und sag dir, wie heiß du bist, oder? Ein Thermostat machst du das nicht damit. Kleiner Nugget, lass es. Sondern ein Thermostat ist dort, nimmt zwar die Temperatur wahr, aber es passt die Temperatur an. Das heißt, hier drin haben wir einen Thermostat und sind auf sau heiß gestellt. Ja, also ich schwitze wie ab, weil es auf heiß gestellt ist, sowas. Ja, keine Ahnung, 28 Grad ungefähr gefühlt. Weil ich wollte mich fühlen wie in Amerika, San Diego, come on. 28 Grad, das heißt, du kommst hier rein ausgekühlt und du kommst hier rein und wirst aufgeheizt. Ein Thermostat reguliert die Temperatur. Und das ist einmal das, was wir als Christen sein sollten. Wir sollten nicht Thermometer sein, sondern Thermostate sein. In das Umfeld, wo du kommst. Viele Christen rennen rum als Thermometer. Oh, die Politik macht aber Müll. Oh, hier in der Kirche, das ist aber so und so. Oh, der im Team, der ist aber ganz schön blöd und steckt überall den Thermometer in den Po. Ja? Und fühlen uns so cool, dass wir überall sagen können, ja, heiß und kalt ist. Ja, und heute der Worship war aber, nicht so gut. Ja, so. Bisschen so eine Kultur haben wir. Wir lachen alle und am Ende, wir müssen auch lachen, weil wir irgendwie ein bisschen selbstironisch sein müssen. Es stimmt einfach. Dabei sollen wir Thermostate sein, die sagen, come on, es ist so vielleicht das Level. Ich raise das Level aufs andere Ding. Es passiert etwas, ich gehe ins nächste Level. Wir sind in den Next Level Church. Ich gehe mit Glaube, ich gehe mit Hoffnung. Hier ist kein Glaube, ich bin da, um Glaube zu bringen. Wisst ihr die andere Geschichte noch so? Jesus ist dann am Predigen Oder und das Haus ist voll und Jesus, da sind dann die vier Freunde, die wollen ihren gelähmten Freund bringen zu Jesus und sehen, das Haus ist voll, die kommen nicht mehr durch. Dann kommen sie aufs Dach, decken das Dach ab und kommt runter und der Gelähmte liegt da unten und denkt so, Alter, Jesus, tut mir voll leid, meine Freunde, sowas, ja. Und Jesus sagt dann, euer Glaube hat ihn geheilt, als er ihren Glauben sah. Paulus und Silas sitzen im Knast, worshipen, beten an, im Gefängnis. Wir lesen nicht, dass dort alle gläubig waren. Was passiert ist, plötzlich, boom, kommt die Herrlichkeit Gottes und alle Ketten von allen springen auf. Sie haben nichts gemacht, die anderen. Es waren Paulus und Silas. Wisst ihr, dein Glaube, dein Worship, deine Anbetung setzt bei anderen Leuten die Ketten frei. Wir dürfen Glauben haben. Das heißt, mit Glaube hier zu sein. Das heißt, Thermostat, nicht Thermometer zu sein. Heißt, ich bin hier und ich glaube, ich bete an und mein Glaube verändert die Atmosphäre. Durch mein Glaube, da sehe ich das Wunder passieren. Durch mein Glaube, sowas, da sehe ich, dass der gerade am anderen Eck sitzt in diesem Raum, der gerade Durchbruch braucht, bei dem gerade die Ehe kaputt geht. Dass ich Glaube habe, dass ich anbete, dass ich weiß, Gottes Herrlichkeit kommt und shiftet heute etwas rum in dieser Ehe. Shiftet heute etwas rum in diesem Leben. Shiftet heute etwas rum in der Schlaflosigkeit. Das sind diese Dinge. Ja, Mann, das ist Glaube. Das ist Kirche. Das ist Kirche. Eine Atmosphäre des Glaubens ist die Landebahn für Gottes Kraft. Darum, lass uns eingestellt werden auf Thermostat. Wir sind eine Kirche Thermostat. Darum ist es so wichtig, in die Kirche kommen. Weil du kommst vielleicht manchmal ein bisschen ausgekühlt und dann kommst du hierher und du wirst wieder aufgeheizt. Und unser Ziel ist, dich auf Level zu halten, dass du dein Umfeld auch auf dieses Glaubenslevel hochziehen kannst. Yeah?